Liebe Geschwister, wer sich an seine Schulzeit noch erinnert oder selbst noch in der Schule ist, der wird manches zu erzählen haben über gute und weniger gute Lehrer. Dabei wird nicht der einfach als guter Lehrer angesehen, der nun gute Zensuren verteilt. Ein guter Lehrer hat andere Qualitäten. Wie ein Lehrer in der Gemeinde aussehen soll, das schreibt Paulus im 4. Kapitel seines Briefes an Timotheus. Sein junger Mitarbeiter, der damals etwa so 30 Jahre alt war, er sollte verschiedene Dinge in der Großstadtgemeinde Ephesus in Ordnung bringen. Paulus schrieb ihm zum Beispiel im 4. Kapitel Vers 6, wenn du das den Geschwistern ans Herz legst, wirst du ein guter Diener von Jesus Christus sein. Und in Vers 11, hier in diesem Kapitel, ermahnt er ihn, das sollst du lehren und den Geschwistern einschärfen. Im Elberfelder Deutsch, also nach der Elberfelder Bibel, klingt das so, ja, dies gebiete und lehre. Es ist allerhand, was hier von einem relativ jungen Mann erwartet wird. Doch der Alte, Paulus sozusagen, macht dem Jungen klar, welche Qualitäten er haben muss, um diese Aufgabe zu erfüllen. Er sagt ihm, wonach er streben soll, dass man überhaupt auf ihn hört. Und wer anfängt, in der Gemeinde was zu tun, der hat immer diesen Eindruck, ich kenne das jedenfalls von mir auch, als ich so das erste Mal eine Kinderfreizeit mitgemacht habe als Helfer. Ich dachte, die hören nie auf mich. Also, was muss man machen, damit jemand überhaupt auf mich hört? Und er sagt, Vers 15, mühe dich um das, was dir aufgetragen ist. Dann werden deine Fortschritte allen offenbar sein. Pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Nebenbei gesagt, es ist selbstverständlich, dass diese Anweisungen hier nicht nur für 30-jährige Mitarbeiter gelten, sondern auch für 70-jährige, jedenfalls für alle Mitarbeiter in der Gemeinde. Der erste Timotheusbrief ist genauso Gottes Wort für die Alten wie für die Jungen. Aber woran erkennt man nun einen guten Lehrer? Ich möchte aufgrund dieses Kapitels 3 Antworten geben. Erstens, ein guter Lehrer zeigt die Hintergründe auf. Zweitens, ein guter Lehrer übt sich in Gottesfurcht. Und drittens, ein guter Lehrer ist selbst Vorbild. Lesen wir den Text, der zu dem ersten Abschnitt gehört. Also ein guter Lehrer zeigt die Hintergründe auf. 1. Timotheus 4, ab Vers 1. Ich lese wieder nach meiner Übersetzung. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte folgen, getäuscht von heuchlerischen Lügnern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch geschaffen hat, dass sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und durch das Gebet geheiligt. Wenn du das den Geschwistern ans Herz legst, wirst du ein guter Diener von Jesus Christus sein. Du zeigst damit, dass du von den Worten des Glaubens lebst, von der guten Lehre, der du gefolgt bist. Ein guter Lehrer zeigt auch die Hintergründe auf. Paulus selbst war ein guter Lehrer und er wusste, wo man Warnzeichen aufstellen muss. Er wusste, wo es gefährlich wird und teilte das seinem Schüler Timotheus auch mit. Durch Gottes Offenbarung waren dem Apostel Paulus 2 Stellen gezeigt worden, die der Feind der Gemeinde, der Feind Gottes sozusagen mit frommen Vokabeln getarnt hat. Das ist nämlich die Geschichte, ja. Die Leute, die kommen nämlich selber mit frommen Vokabeln und können dadurch ganz gut das Gottesvolk täuschen. Und diese Stellen, die also stellen sich sozusagen als gefährliche Fallen für die Gotteskinder heraus. Wir könnten so sagen, ein guter Lehrer beleuchtet in der Finsternis der letzten Zeit die Fallgruben auf der Straße des christlichen Lebens. Er stellt Warnschilder auf, damit da niemand reinfällt. Aber nicht nur das. Er weiß auch, wer die Gruben gegraben hat. Und er weiß auch, wie er sie getarnt hat. Und warum es so gefährlich ist, in diese Falle zu stolpern. Und das halte ich für äußerst wichtig, gerade Letzteres, weil nämlich viele Mahner und Warner, die es auch heutzutage in Gemeinden gibt, das gerade vermissen lassen. Die sagen zwar, das darfst du nicht und das darfst du nicht, aber die erklären nicht, warum. Warum das so gefährlich ist, was das Wort Gottes wirklich dazu sagt. Ja, warum sie auf dieser Straßenseite besonders aufpassen müssen. Und dafür stellen selbsternannte Gemeindewächter die Schilder oft genug an falschen Stellen auf. Ja, man warnt vor allem möglichen Teufelszeug und übersieht dabei die eigentlichen Gefahren. Das ist aber ganz typisch. Ich habe das schon mal gelesen bei Calvin, also diesem Reformator damals, der hat ungefähr so gesagt, das christliche Volk neigt dazu, sich eigene Gesetze aufzustellen, um die Gesetze, die im Wort Gottes stehen, umso leichter übertreten zu können. Da hat man ein besseres Gewissen dabei. Weil man eine selbst erfundene Frömmigkeit hat. Und um solche ähnlichen Dinge geht es auch hier. Es ist wirklich überraschend, was der Apostel Paulus hier als die Lehren dunkler Mächte bezeichnet, die von scheinheiligen Lügnern verbreitet werden. Also uns, wenn man das so liest, kommen die Dinge ja fast harmlos vor. Und trotzdem wurden im Laufe der Kirchengeschichte viele dadurch verführt. Dazu sagt Paulus noch, diese heuchlerischen Lügner, die solche Dinge verbreiten, sie haben oft selbst ein schuldbeladenes Gewissen. Aber das hindert sie überhaupt nicht, mit dem Netz ihrer gesetzlichen Lehren gerade solche Gläubigen einzufangen, die wir vielleicht zu den Mitläufern rechnen würden, die aber doch eine große Sehnsucht haben nach verbindlichen Ordnungen und klaren Regeln. Das gibt es in der Gemeinde schon sehr stark. Viele Menschen sind bereit, viele Entbehrungen auf sich zu nehmen, um dadurch scheinbar fromm zu werden und sich stolpern in die Sektenfalle. Wie sonst wollt ihr euch erklären, dass es so viele christliche Sekten und extreme Gruppierungen gibt heute, die ungeheuer viel von ihren Mitgliedern erwarten? Verzicht auch auf normale Dinge. Verzicht auf Zeit sowieso und nicht zuletzt auf viel Geld. Denken wir nur an die Zeugen Jehovas etwa oder Scientology oder viele andere. Und wer weiß, wie viele ihrer Mitglieder sie in christlichen Gemeinden rekrutiert haben. Solche, die schon gerne bestimmte Gesetze haben. Alles wird hervorgerufen durch Leute, die solche Gläubigen mit ihren Eingebungen betrügen. Also die selbst auf betrügerische Geister achten, den Lehren dunkler Mächte folgen. Die Verführungen, die also für spätere Zeiten, wie das hier steht, vom Geist Gottes im Neuen Testament vorausgesagt sind, die stammen natürlich aus dem gleichen dämonischen Hintergrund, aber sie haben zwei verschiedene Fassaden. Und das ist auffällig. Da ist einmal die schillernde Fassade der sogenannten geistlichen Erlebnisse, des Halleluja-Geschreis, der Gefühlsduselei, der Visionen, des Kontaktes zu überirdischen Dingen und Lehren von Engeln. Das ist das, was wir gewöhnlich als Schwärmerei bezeichnen. Paulus deutet das in diesem Kapitel nur an. An anderen Stellen schreibt er ausführlicher darüber. Und er nennt sie im Vers 7 kindische Legenden oder, wie man es auch übersetzen kann, altweiberhafte Fabeln. Ich will nachher noch mal kurz darauf zurückkommen. Das ist die eine Fassade. Sie hat also wirklich ein schillerndes Gesicht und ist ungeheuer anziehend, attraktiv für viele Leute. Die andere Fassade, sie hat ein trutziges und finsteres Gesicht, so wie eine Festung. Sie verspricht Sicherheit, aber sie führt in Gefangenschaft. Diese Fassade des Verführers nennen wir Gesetzlichkeit. Das eine die Schwärmerei, die andere Seite die Gesetzlichkeit. Ein Gesetz verspricht ja eine gewisse Sicherheit, wenn man es hält. Dass es in Wirklichkeit nur Fassade ist, dass man sich, nachdem man durch die Tür gegangen ist, in Wirklichkeit nur hinter der Bühne wiederfindet, also gar nicht in Sicherheit, das ist wahrlich eine teuflische Falle, in die schon viele hineingestolpert sind. In unserem Abschnitt nennt Paulus zwei dieser gefährlichen Lehren der gesetzlichen Art. Sie sind deswegen so gefährlich, weil sie sozusagen, ja, man könnte an solche Dinge denken, ja, sie kommen sozusagen aus der Sorge um andere, aus der Fürsorge, aber die Quelle hier dieser Gesetze, die ich meine, ist gar nicht Gottes Wort. Ja, man denkt aber, man müsste das einhalten, damit man bewahrt bleibt vor manchen Dingen. Ja, und so kommen unbiblische Dinge hinein in die Gemeinde. Und oft, das ist ganz typisch zu beobachten, auch gerade in solchen Gemeinden, die ganz viel Wert auf solche Dinge legen. Wenn du dann aber mal genau guckst in Gottes Wort und halten sie denn das ein, was da steht, da ist auf einmal nichts da. Das ist so eine gefährliche, aber ganz typische Sache. Also die Quelle dieser Gesetze ist nicht Gottes Wort. Also dieser Gesetze, die ich hier meine. Ja, mag sein, dass solche Gesetze aus einer gewissen Tradition kommt, aus einer bestimmten, vielleicht etwas angestaubten christlichen Kultur. Aus dem Wort Gottes kommen sie nicht. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, wenn man versucht, sie aber mit Gottes Wort zu begründen. Ja, dann wird es echt gefährlich. Oder man behauptet einfach, sie wären biblisch, und wenn man die Bibel aber aufschlägt, sucht man sie vergeblich. Also, ich könnte 1-2 Stunden darüber reden, über solche Dinge, die da sind, und die dann angeblich biblisch begründet werden. Und wenn man genauer hinguckt, ist das gar nicht wahr. Aber wir bleiben bei dem, was hier steht, ja, sonst wären wir nicht fertig heute. In Ephesus gab es Leute, jedenfalls, die behaupteten, ein Christ dürfe nicht heiraten. Nun, es gibt zwar in allen Religionen unverheiratete Menschen, die als Mönche und als Nonnen leben und sich offenbar durch ihre Askese vor Gott natürlich besonders interessant machen wollen. In der Bibel wird das an überhaupt keiner Stelle gefordert. Im Gegenteil. Noch bevor die Sünde in die Welt gekommen war, hatte Gott die Ehe eingesetzt. Es gibt an der Ehe überhaupt nichts Unheiliges, aber unter Umständen eine Menge Unheiliges an solchen Leuten, die ehelos leben wollen. Um dadurch ihre Heiligkeit besonders zu dokumentieren, ja, das ist hier gemeint. Auf die andere falsche Lehre ging Paulus hier gründlicher ein. Diese Lehrer, die kamen offenbar aus einem jüdischen Hintergrund, sie haben den Christen verboten, bestimmte Dinge, bestimmte Speisen zu essen. Also vom Saumagen über Blutwurst, Sülze und Schweineschnitzel war alles verboten und noch sehr viel mehr. Das war ihre Sicht damals. Und wisst ihr, ich habe das festgestellt, ich weiß nicht, in wie viele Fettnäpfchen ich jetzt trete, aber viele Ernährungsregeln haben nahezu einen religiösen Charakter und wehe, wenn man die angreift. Ich tue es trotzdem. Der eine schwört auf vegetarisch, der andere auf Trennkost, ein dritter auf Öko und wehe dir, du sagst was dagegen. Und manche dieser Dinge werden sogar von Frommen verbreitet, natürlich unter Benutzung des Alten Testaments. Aber solche Lehren finden sich natürlich auch bei den Spiritisten, die behaupten, das Essen von Fleisch hindert den Menschen, mit Geistern in Kontakt zu kommen. Theosophen und Hindus fürchten sich davor, irgendeine Art von Leben zu opfern, weil sie meinen, der Mensch könne ja als Tier oder als anderes Lebewesen wiedergeboren werden. Und dann wäre das ja so eine Art Kannibalismus. Was sagt der Apostel Paulus zu all diesem gesetzlichen Unfug? Er hat eine klare, deutliche Sprache. Vers 3. Gott hat diese Speisen doch geschaffen, dass sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wohlgemerkt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und durch das Gebet geheiligt. Hier wird auch ein Prinzip ausgedrückt, im Vers 4 vor allen Dingen, das uns bei vielen anderen Streitfragen ebenfalls helfen könnte. Streitfragen, die unter dem Motto stehen, darf ein Christ? Oder ein Christ darf nicht? Eigentlich so rum meistens, ja? Und das nicht, und das nicht, und das nicht. Wir müssen nichts von dem ablehnen, was Gott geschaffen hat, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Hier geht es nicht um Sünde, natürlich nicht, sondern um außerbiblische Gesetze. Außerbiblische Gesetze, die manchmal mit haarsträubenden biblischen Begründungen uns auferlegt werden von manchen Leuten. Es geht also um menschliche Gebote und Verbote, die über die Schrift hinausgehen. Es geht um äußere Dinge, auf die manche den größten Wert legen. Oft damit man die eigentlichen Dinge umso leichter beiseite lassen kann. Ja, es geht um so eine Fragen der Weltlichkeit oder so. Ja, da tun wir uns manchmal ja ungeheuer schwer und stellen auch ungeheuer viele Gesetze auf, unwillkürlich. Klar, bei unseren Kindern, wenn sie noch klein sind, müssen wir manches auch klar regeln, ja, dass man natürlich nicht einfach so über die Straße rennt oder so, weil das lebensgefährlich ist. Aber wie ist es, ja, wenn die Kinder größer werden, dann wird es schon schwierig. Und endlose Diskussionen über, von der Musik angefangen, über Kleidung und alles, spielen sich ständig in den Familien ab. Gefährlich wird es, wenn man hier anfängt, wirklich das Wort Gottes regelrecht zu missbrauchen, um irgendwelche Dinge, die dem eigenen Geschmack entsprechen, durchzudrücken. Natürlich sagt das Wort Gottes zu diesen Dingen auch etwas. Wir haben schon davon gesprochen, bei Timotheus stand es. Ja? Und es hat auch klare Linien und klare Grenzen. Zum Beispiel, niemand soll sich unzüchtig kleiden oder so. Und Musik in der Gemeinde sollte auch was anderes sein als irgendein moderner Geräuschterror. Ja, also da könnte man sich schon einigen und ich muss von allen vertragen werden. Ja, es gibt da schon gewisse sinnvolle Normen. Es muss noch ein Lied als Lied erkennbar sein, was da als neues Lied deklariert wird. Ja, aber ich denke, das ist also gar nicht so sehr das Problem. Bloß, wenn man jetzt den eigenen Geschmack sozusagen durchdrückt für alle anderen, das ist das Problem dann. Ja, und da kommt es zu gesetzlichen Dingen. Zweitens, wir gehen weiter. Ein guter Lehrer, also das erste war, er zeigt Hintergründe auf. Er zeigt auch, woher das kommt. Ein guter Lehrer muss das wissen. Der darf nicht nur einfach verbieten. Das wäre ein schlechter Lehrer. Ein guter Lehrer muss es erklären können, eben gerade bei Jugendlichen. Darauf kommt es ja sehr an. Jetzt, er übt sich in Gottesfurcht. Wir lesen dazu weiter, Vers 7 bis 10. Das ist der zweite Punkt. Ein guter Lehrer übt sich in Gottesfurcht. Doch all die gottlosen und kindischen Legenden jener Lügner weise ab. Übe dich aber darin, Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen. Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Aber zu trainieren, wie man Gott liebt und ehrt, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das eine Verheißung für das jetzige und das zukünftige Leben hat. Das ist ein wahres Wort und verdient unser volles Vertrauen. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, den Retter aller Menschen und besonders der Gläubigen. Also, zu einem guten Lehrer gehört es auch, bestimmte Dinge klar abzuweisen. Wer von euch schon mal gelesen hat, etwa alttestamentliche oder auch neutestamentliche Apokryphen, zum Beispiel, oder den babylonischen Talmud, oder wer sowas mal gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche. Das sind also derartig wilde Wundergeschichten drin, also Märchen über durchaus im Alten Testament vorkommende Personen, ja, aber die sind eben da derartig ausgeschmückt, dass einem die wirkliche biblische Geschichte als ein stocknüchterner Bericht vorkommt. Da merkt man auch, ja, dass die Qualität des biblischen Berichtes, wenn man das einfach mal vergleicht mit anderen Berichten, die in jener Zeit da rumgeschwirrt sind. Fromme Legenden sollte ein guter Lehrer klar abweisen. Fromme Legenden. Und, naja, ich trete nochmal an das Fettnäpfchen. Ich habe den Eindruck, heute predigen manche Leute lieber über die Fußspuren im Sand. Obwohl davon nicht ein einziges Wort in der Bibel steht. Aber das klingt so gut und so schön und so fromm. Ja? Legenden. Mag sein, dass Gott manchmal wirklich so geholfen hat. Aber das ist nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft steht hier im Wort. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Wir dürfen niemals, niemals unter keinen Umständen solche Legenden über Gottes Wort stellen. Oder solche Veranschaulichungen. Okay, als Veranschaulichung lasse ich das doch gelten. Aber dann zeig mir bitte, wo in der Schrift hat Gott das genauso gemacht. Dann ist okay, dann darfst du auch drüber predigen. Es wird heute, und damals auch schon, ja, man neigt dazu. Natürlich, so eine Legenden, so eine Wundergeschichten sind doch toll. Und was meint ihr denn, was da manche für Wundergeschichten erzählen können, die sie von jemand gehört haben, der mal neben jemand stand, der sie erzählt hat? Da kommt ihr euch ganz klein vor. Und ihr nehmt das als bare Münze. Die stellen das höher als Gottes Wort. Leute, und an dieser Stelle wird's gefährlich. Hier muss ein guter Lehrer aufpassen und auch deutlich abweisen. Ja, solche Geschichten, deren Wahrheit oft durch nichts verbürgt ist. Durch gar nichts. Man kann sie heute massenhaft hören. Im frommen Bereich. In der katholischen Kirche sowieso. Wenn ich an die Selig- oder Heiligsprechungslegenden denke. Oder, ja, also diese ganze Geschichte, die dann dazugehört. Man hat Leute zu einem asketischen Leben ermutigt, also zu einem ehelosen Leben, zum Verzicht auf bestimmte Nahrung oder zum Fasten. Und viele Menschen meinen, dass sie durch solche Dinge heiliger würden. Die werden das überhaupt nicht. Oder wenigstens ihren Körper entschlacken. Das klingt doch nach was, ne? Wie Schlacke im Ofen. Paulus sagt ganz klar, Vers 8, leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. So ist Elberfelder Deutsch. Hier ist bitte nicht der Sport gemeint, wie viele denken, sondern asketische Veranstaltungen, besser gesagt Verunstaltungen des Körpers. Ich habe deshalb so übersetzt, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Es bringt schon ein bisschen Nutzen, wenn man fit ist und so, ja, das ist ganz klar. Natürlich kann man durch Fastenkuren abnehmen, aber heiliger wird man dadurch nicht. Höchstens noch überheblicher, als man sowieso schon ist. Versteht ihr? Nichts gegen Fasten, du kannst das machen. Aber bilde dir nicht ein, du wirst dadurch heilig. Das sagt die Schrift so nicht. Und das ist nämlich aber das Problem. Ja, wir können auf bestimmte körperliche Dinge Wert legen. Zum Sport, wie gesagt, steht hier nichts. Paulus kennt Sport, er hat auch nichts dagegen im Prinzip. Ja, er nimmt das oft als Bild und Beispiel. Aber hier geht's halt um was anderes. Nur so viel. Ein guter Lehrer legt also weniger Wert auf körperliche Entbehrungen, aber er legt größten Wert darauf, Gott zu gehorchen. Paulus sagt, so übersetzt die Elberfelder Bibel, Übe dich in der Gottseligkeit, denn die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Wir haben schon mal über diesen Begriff gesprochen, der häufig in den sogenannten Pastoralbriefen vorkommt, Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Gottseligkeit, also um das zu übersetzen, ist die liebevolle Ehrfurcht Gott gegenüber. Begegne, so könnte man sagen, begegne deinem Gott und seinem Wort stets mit liebevoller Ehrfurcht. Und darin sollst du dich üben, darin sollst du trainieren. Deswegen habe ich so übersetzt, übe dich darin, Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen. Wenn du als guter Lehrer in deiner Gemeinde Einfluss ausüben willst, also guter Lehrer meint auch guter Sonntagsschullehrer oder Lehrerin, ja, das, ich glaube schon, dass man das auf alle Bereiche übertragen kann, denn diese Prinzipien gelten einfach. Die sind da oder in der Jugend oder sonst wo, ja. Also wenn du Einfluss ausüben willst, dann muss das deine Grundlage sein. Das ist ungeheuer wichtig. Wichtig für deine Predigten, für deine Seelsorge, für deine Jugendstunden, für die Kinderstunden und sonst etwas. Wenn du geprägt bist von dieser Haltung, also mit Frömmigkeit übersetzt es Luther, diese Haltung einer liebevollen Ehrfurcht gegenüber Gott, wenn das deine Haltung ist, das merken die anderen schon, dann werden andere auch auf dich hören. Das ist wichtiger als alles andere und damit kannst du viel mehr erreichen, als du denkst. Gesetzliche Leute zum Beispiel sind oft sehr hart, brutal. Die hauen einfach ihre Gesetze raus und schlagen sie den Leuten um die Ohren. Wenn man aber sieht, hier ist ein Mensch, der hat Gott wirklich lieb. Der tut nicht nur so. Ja? Und der spielt das auch nicht bloß in der Gemeinde. Der hat auch zu Hause Gott lieb und seine Frau auch. Das wirkt schon ganz anders. Ja? So ein Mensch, der in allem, was er tut, eine liebevolle Ehrfurcht Gott gegenüber an den Tag legt, solche Menschen hört man gern. Auch wenn sie manchmal was sagen müssen, was einem vielleicht nicht so gefällt. Aber das ist nun mal so. Im Vers 9 schreibt Paulus, das ist ein wahres Wort und verdient unser volles Vertrauen. Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Also die Gottseligkeit, diese liebevolle Ehrfurcht Gott gegenüber, ist ein so großes Ziel, dass man alle Kraft dafür einsetzen soll. Der Christ und besonders der Mitarbeiter setzt seine Hoffnung auf den lebendigen Gott und nicht auf neue Methoden. Das wird heute oft verwechselt. Wir leben in einer Zeit des pragmatischen Christentums, wo man ausprobiert, ob was funktioniert und dann macht man das. Und vertraut letztlich auf die Methoden. Ich sage nicht, dass man nicht mal was Neues machen kann und wir brauchen irgendwelche Methoden sowieso. Aber unsere Hoffnung muss in eine andere Richtung gehen. Ja, dass Gott etwas bewirkt. Wenn du in der Gemeinde etwas zum Guten verändern willst, dann darfst du nicht meckern. Dann darfst du nicht eine Art von Kirchenpolitik veranstalten. Manche machen das ja hinterrücks, ja. Dann darfst du natürlich auch nicht eingeschnappt die Arme verschränken und dich beleidigt zurückziehen, sondern dann musst du mit aller Kraft dafür arbeiten, dass die Gottseligkeit, das heißt eben diese liebevolle Ehrfurcht vor Gott, dein Wesen prägt und in deiner Umgebung sichtbar wird. Wenn du es anders probierst, wirst du mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und gar kein guter Lehrer sein. Also kümmere dich darum, dass du selbst und alle, auf die du Einfluss hast, aus ganzem Herzen Gott lieben. Und wenn jemand Gott liebt, kommt sein Leben fast automatisch in Ordnung. Ich habe mir gesagt, ich würde heute manches anders machen. Ich bin ja damals, da war ich 23 Jahre alt, berufen worden zur vollzeitlichen Jugendarbeit im Osten Deutschlands. Und habe viele Freizeiten geleitet und so. Und ich denke manchmal, oh Mann, was habe ich manchmal auch für Energie dran gehetzt, sozusagen, um da ein gewisses Maß an Ordnung aufrechtzuerhalten. Muss ja auch sein, ein gewisses Maß. Aber heute würde ich sehr viel mehr Energie an diese andere Stelle stecken. Vielleicht bedeutet das sehr viel mehr beten für diese Leute, sehr viel mehr Kraft dafür aufzuwenden, dass sie den Herrn lieben. Und dann kommen die anderen Dinge. Dann kommen sie meistens von ganz allein oder durch einen ganz winzig kleinen Anstoß in Ordnung. Als wenn man krampfhaft jetzt irgendwas zu ändern sucht, irgendwelche äußeren Dinge, den Menschen hast du dadurch überhaupt nicht verändert. Gar nichts. Da müssen wir aufpassen. Vers 6. Wenn du das den Geschwistern ans Herz legst, wirst du ein guter Diener von Jesus Christus sein. Du zeigst damit, dass du von den Worten des Glaubens lebst, von der guten Lehre, der du gefolgt bist. So, ein guter Lehrer, haben wir gesagt, erstens, er zeigt die Hintergründe auf. Wir haben exemplarisch uns ein paar angeguckt. Zweitens, ein guter Lehrer übt sich in Gottesfurcht. Und drittens, ein guter Lehrer ist selbst ein Vorbild. 1. Timotheus 4, Vers 11. Das sollst du lehren und den Geschwistern einschärfen. Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen ganz dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist. Dann werden deine Fortschritte allen offenbar sein. Pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Der Apostel Paulus schließt dieses Kapitel also ab mit einer ganzen Reihe von wichtigen Ermahnungen und zeigt damit seinem jungen Mitarbeiter, wie er tatsächlich Autorität, auch als junger Mitarbeiter, Autorität in der Gemeinde gewinnen kann. Dies gebiete und lehre. Vers 11 war das schon. Ja, zuerst sagt Paulus noch einmal, dass Timotheus dieses Training in Gottesfurcht und Gottesliebe dem Volk Gottes ständig vor Augen halten soll. Ja, darum geht es. Das ist das Wichtigste. Und dann sagt er, niemand verachte deine Jugend. Vers 12. Auf den ersten Blick ist das ein glatter Widerspruch. Denn was kann denn Timotheus dafür, wenn die anderen sein jugendliches Alter von immerhin stattlichen 30 Jahren also verachten? Paulus hätte das doch den Alten in der Gemeinde sagen müssen. Also verachtet mir den jungen Timotheus nicht. Das hätte der denen doch sagen müssen. Er sagt es aber Timotheus, dem Jungen selbst. Lass dich von niemand verachten. Ja, was denn? Soll der immer auf die Barrikaden gehen und wenn die sich verächtlich zeigen, die anschreien? Oder was soll er denn machen? Das gewiss nicht. Der Befehl ist an Timotheus gerichtet. Paulus will sagen, doch, du kannst etwas dazu tun, du Junger, du kannst etwas dazu tun, dass die Alten dich nicht verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Also sei ein Beispiel für die anderen in deinem Reden und Tun, in deinem Glauben und in deiner Reinheit. Vers 13. Widme dich ganz dem Vorlesen der Heiligen Schrift. Das schreibt Paulus deshalb, weil in den damaligen Gottesdiensten das Vorlesen des Alten Testamentes eine ganz wichtige Rolle einnahm. Denn die hatten ja nicht alle die Bibel mit, wie ihr das habt. Und die hatten es noch nicht einmal alle. Das war ja sehr teuer, so eine ganze, also die Rollen vom Alten Testament, das passte gar nicht auf eine Rolle drauf. Die wäre vielleicht so dick oder so und ganz unhandlich. Man konnte das nicht dabei haben. Aber man konnte eine Rolle haben, Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, hat man in diesen Gemeinden meistens gehabt. Und die haben ja ungeheuer viel gekostet. Heute noch kostet eine Torarolle, ich glaube, was war das? 10.000 Euro oder so. Also, die waren ja mit Hand geschrieben, ja. Das waren also ungeheure Summen, auch für damalige Zeit. Ich weiß nicht mehr genau den Preis von heute, aber es sind sehr, sehr hohe Summen. Und das ging also gar nicht anders. Und das Neue Testament gab es noch nicht. Also sie konnten nur das Alte vorlesen und darauf sollte Timotheus achten. Er sollte das tun. Die Geschwister sollten einfach die Geschichten kennenlernen. Es ist für uns auch wirklich wichtig, dass wir wissen, was im Alten Testament steht. Gutes und Böses. Da stehen auch schlimme Dinge drin, schlimme Beispiele, von denen wir gewarnt sein sollen, aber stehen auch sehr viele schöne drin. Glaubensvorbilder und so etwas. Es ist wichtig, dass Timotheus da dran blieb. Damals hat man das also gemacht, so vorgelesen, und nach der Vorlesung, da war das in den ersten Gottesdiensten gewöhnlich so, dass man eben auch einige Ermahnungen dann noch an die anderen gerichtet hat. Und er sollte die großen Wahrheiten des Wortes Gottes lehren. Natürlich musste Timotheus das zuerst in seinem eigenen Leben studieren und anwenden. Vers 14. Lass die Gabe, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Wer seine Begabung nicht pflegt, vernachlässigt sie, so wie der Knecht in dem Gleichnis des Herrn Jesus, ja, der eine Sklave, der da ein Talent bekommt, dieses Talent in der Erde vergräbt. Und der Herr sagt, böser und fauler Knecht. Man kann Faulheit regelrecht definieren, ich weigere mich, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, in seinem Dienst anzuwenden. Wobei man überhaupt nicht unterscheiden muss zwischen sogenannten natürlichen Gaben und sogenannten geistlichen Gaben. Du hast das sowieso von Gott. Das eine hast du bekommen bei der Geburt, das andere bei der Wiedergeburt. Ja, und manchmal weiß man noch nicht mal, welche Gaben jemand hat. Man muss erst mal ausprobieren. Ja, aber mancher weiß es schon. Er könnte dies und jenes sehr gut, aber er setzt sich nicht ein. Er könnte manches besser als der in der Gemeinde, der für diese Sache beauftragt ist. Aber er macht es nicht. Er setzt sich nirgends ein, das wäre schlecht. Ja? Also, lass die Gabe nicht ungenutzt, pflege sie, vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Du willst doch ein guter Mitarbeiter sein. Das gilt also für Timotheus selber auch. Natürlich für jeden anderen in der Gemeinde. Vers 15. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist. Dann werden deine Fortschritte allen offenbar sein. Also muss ich noch mehr sagen. Ja, es wäre schön, wenn meine Bemühungen in diesen Tagen dazu führen würden. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist. Du weißt das schon. Im Zweifelsfall kannst du fragen, haben wir ja schon mal gesagt. Mach das, was deine Aufgabe ist. Bedenk diese Dinge sorgfältig und lebe darin. Und schließlich, Vers 16, pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Hier ist die Reihenfolge wichtig. Pass immer gut auf dich auf, als erstes. Als zweites natürlich und auf das, was du lehrst. Deine Lehre wird hohl, wenn dein Leben nicht stimmt. Wie kannst du den Kindern in der Sonntagsschule erzählen, meinthalben, ja, wie schön das Leben mit dem Herrn Jesus ist, wenn du selbst da nur Probleme siehst? Irgendwie passt das nicht zusammen. Leben und Lehre gehört aber zusammen. Und bitte Gott darum, dass es gelingt bei dir. Erst dein Leben, dann die Lehre. Wenn das Leben falsch ist, kann man in der Lehre noch so rechtgläubig sein. Und ich glaube auch, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, der viele alte Gemeinden zerstört. Man ist rechtgläubig in der Lehre, aber das Leben stimmt nicht mehr. Und das wäre sehr, sehr schlimm. Diese beiden Dinge sollen wir also ständig überprüfen. Wir leben ja vor dem Herrn im Licht Gottes. Überprüfe deine Lehre oder erstmal dein Leben und dann deine Lehre. Ich schließe mit dem letzten Satz des Kapitels. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Das Kapitel begann mit gesetzlichen Irrlehren, die Unheil unter dem Volk Gottes anrichteten. Und wahrscheinlich will Paulus am Schluss dieses Kapitels seinem Mitarbeiter sagen, dass er selbst durch seine Haltung, durch sein Leben vor Gott, durch seine liebevolle Ehrfurcht vor Gott und seine hingebungsvolle Ehrfurcht vor Gott, dass er sich selbst und seine Zuhörer vor solchen Irrlehren retten kann. Ich glaube nicht, dass es hier um die Rettung überhaupt geht, um die Rettung vor dem ewigen Tod, sondern in diesem Zusammenhang um die Rettung vor solchen verrückten Lehren. Denn das war ja der Auftrag. Timotheus war ansonsten gerettet. Aber ein guter Lehrer, er zeigt jedenfalls die Hintergründe auf, er übt sich in Gottesfurcht, er trainiert das regelrecht, wie andere also im Sport irgendwo in die Sporthalle gehen und trainieren. Er trainiert sich in Gottesfurcht und er ist selbst ein Vorbild. Möge Gott euch das schenken und mir auch.